Personen des Glaubens, Elias Schrenk. Da ist er. Geboren 1831 in eine Welt hinein, die voll im Umbruch war. Er hatte Glück, denn dass dieses Foto gemacht werden konnte, ist einer Erfindung zu verdanken, die vielleicht gerade 20 Jahre her war. Also das sind so die ersten Versuche mit Fotografie. Und hier haben wir den jungen Mann, der vielleicht 20 Jahre alt sein möge, den Elias Schrenk. Ich frage euch mal, wer kennt denn Elias Schrenk? Du kennst ihn? Ich habe auch nicht viel mehr erwartet, aber Christoph, das ist schon interessant. Was ist dir in Erinnerung über ihn?
Ich kenne nur den Namen, den schon mal gehört zu haben.
Okay.
Und dass er in der Theologie zu Hause ist.
Ja, danke. Ich kannte ihn zuvor noch gar nicht. Ich hatte letztens von Hedwig von Redern erzählt. Und hatte auch gesagt, dass sie in Berlin mit ihrer Mutter und ihrer Schwester eine Veranstaltung besucht hat, eine Evangelisation, in der dieser Elias Schrenk geredet hat. Und das ist ihr so zu Herzen gegangen, dass sie sich entschieden hat, ein Leben im Glauben ganz verbindlich mit Jesus Christus zu führen. Und so ist sie die Hedwig von Redern geworden, die wir heute kennen. Und das hat mich neugierig gemacht. Was hat denn dieser Elias an sich, was dieser Hedwig von Redern so angesprochen hat? Elias Schrenk gilt auch als der große Evangelist. Jetzt an euch die Frage, wie stellt ihr euch einen Evangelisten vor? Sagt mal so ein paar Eigenschaften, die ein Evangelist haben sollte. Wortgewandt.
Mutig.
Er muss immer hin und her ziehen. Genau. Er predigt auch woanders, nicht nur an Kirchen, ja. Er kann die Menschen erreichen, begeistern. Wir schauen uns mal die Bilder von dem Elias Schrenk an. Ich habe 5 aus seinem Leben mitgebracht. Und versucht euch mal hineinzuversetzen in diese Person, ob ihr euch vorstellen könnt, dass dieser Mensch andere Menschen begeistern kann. Andreas, du kannst ja mal weitermachen. Bleiben wir bei dem Bild mal. Wie empfindet ihr diesen Menschen? Streng. Ja, ja. Dazu muss man sagen, dass die Menschen auf Fotografien lächeln, ist eine Erfindung der Neuzeit. Ich glaube, das setzte so nach dem Zweiten Weltkrieg ein, vielleicht ein bisschen eher. Zuvor, alle Bilder, die ich so aus meinem Familienschatz habe, da gucken die Menschen streng. Einfach, ich sage mal einfach, natürlich gucken sie. Es ist so, als wenn man die Gesichtszüge ganz locker lässt, entspannt. Wie man dann guckt, das ist ungefähr das, was hier abgebildet wird. Das Lächeln ist eigentlich eine Anspannung und vielleicht auch gar nicht so gut, weil so ein Lächeln kann auch gerne was übertünchen. Es kann täuschen. Deswegen finde ich dieses gelassene, strenge Aussehen eigentlich besser. Man kann mehr drin lesen. Man darf auch nicht vergessen, dass so eine Fotografie bestimmt sehr teuer war. Ich denke mal, so Hunderte hätte man bestimmt hinblättern müssen. Und da gibt man sich natürlich Mühe, dass es was wird. Hier ebenfalls. im mittleren Alter. Hier schon um die 60 rum, vielleicht 70. Das ungefähr ist der Elias, den unsere Hedwig kennen dürfte. Ein älterer Herr, der eine Ruhe ausstrahlt, eine Sicherheit, eine Gelassenheit. Vielleicht fühlt man sich direkt auch zu ihm hingezogen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gehen wir wieder mal zurück zu dem zweiten Bild. Ich lese uns einen Bibeltext aus 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 13. Ein Bibeltext, den der Elias sehr gemocht hat. Da sagt der Paulus zur Gemeinde in Korinth: Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja, fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der am Geist Gottes redet, sagt: Fluch über Jesus. Und niemand kann sagen: Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Das waren die Verse 1 bis 3, ich meine aber die Verse 12, die kommen jetzt. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder aber des Leibes, obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Elias wurde geboren in Hausen ob Verena im Jahre 1831. Hausen ob Verena liegt ungefähr bei Tuttlingen, also das ist Schwäbisch, zwischen Willingen, Schwenningen und Bodensee. Ich denke, eine Urlaubsgegend, manche von euch waren schon mal da, können das in etwa einordnen, nicht ganz weit weg vom Bodensee, etwas in der Nähe zur Schweiz. Und die Welt war im Umbruch. Immer wieder gab es Krieg. Revolutionsstimmung war unter den Menschen. Es war nicht einfach für Menschen, sich zu orientieren in dieser neuen Zeit, in der auch viele Erfindungen getan wurden, der technische Fortschritt immer mehr wurde und eine Entwicklung irren Ausmaßes eingesetzt hat. Für mich selber ist diese Zeit zwischen 1850 und 1900 eine hochspannende, hochgeistreiche Zeit. Dass gerade diese Reibereien, die die Völker untereinander hatten, die Menschen zu Höchstleistung angespornt hat, zu gedanklichen, aber auch zu Taten, zu Bauten und so weiter. In diese Zeit hinein ist der Elias geboren. Und im Gegensatz zum katholischen Bayern ist das schwäbische Gebiet ja eher von der Reformation geprägt. Auch dort wurde, ähnlich wie in Sachsen-Anhalt, man mag es kaum glauben, der Pietismus großgeschrieben. Die pietistische Art und Weise ist eine Art, wie wir sie auch heute pflegen, nämlich das Persönliche im Glauben zu spüren, die persönliche Errettung ernst zu nehmen, das persönliche Gebet zu pflegen, die persönliche Bibellese zu tun. Pietismus heißt auch, auf den anderen persönlich einzuwirken, ihm Gutes zu tun, anständige Verhältnisse zu haben, nicht nur einfach zur Kirche zu gehen und alles ist gut. Und das war dort im Schwäbischen auch sehr ausgeprägt. Und so hatte der Elias ein Elternhaus, welches durchaus auch streng vom Glauben geprägt war. Sein Vater hieß Jakob, er war Schneider und Händler und seine Mutter hieß Regina, geborene Glunz. Insgesamt hatte der Elias 4 Geschwister, er war das vorletzte der Kinder. Die strenge christliche Erziehung äußerte sich dahingehend, dass es zum Beispiel zum Abend im Hause eine Betglocke läutete. Und wenn diese Glocke läutete, da haben alle Kinder anzutanzen beim Vater und haben ihr Gebet aufzusagen. Das war schon Erziehung. Also Ich weiß nicht, ob das immer positiv gewirkt hat oder ob das auch manchmal sehr lästig und nervig empfunden wurde. Elias hat es eher positiv beurteilt. 1847, also mit 16 Jahren, ging er zur Ausbildung nach Tuttlingen und Donaueschingen. Er machte eine Ausbildung als Kaufmann. Also er musste quasi seinen Kaufmannsladen beherrschen, er musste die Waren in- und auswendig kennen, er musste Buchführung tun, er musste Kunden bedienen. Er war da voll im Geschäft und so eine Ausbildung ließ nicht viel Zeit in ihrer Freizeit übrig. Er besuchte zu dieser Zeit evangelische und auch katholische Gottesdienste. Das heißt, hier hatte er auch schon ein Herz, welches durchaus eine gewisse Weite darstellte. Er war natürlich neugierig. Er mochte die christliche Welt, aber er hatte noch keinen besonderen Drang, jetzt dort groß rauskommen zu wollen oder irgendwie etwas Besonderes zu tun. Im Jahre 1853, 6 Jahre später, wurde er Mitarbeiter einer Seidenzwirnfirma in der Gebrüder Metz. Und zwar war einer der Brüder Karl Metz. Und dieser Mann hat unseren Elias besonders beeindruckt. Dieser Karl Metz war Christ. Und er war der Inbegriff des christlichen Sozialismus. Was hat er getan? Er hat besonderen Wert darauf gelegt, dass die Menschen, die bei ihm in der Firma arbeiteten, auch wie Menschen behandelt wurden. So zum Beispiel ließ er besonders dort Filialen erbauen, wo die Arbeitslosigkeit gerade unter den Frauen besonders groß war. Das heißt, er ermöglichte den Menschen, dass sie eine Existenz aufbauen konnten. Er baute Arbeiterwohnhäuser. Er baute Badeanstalten. Und er eröffnete eine Fabriksparkasse, in der seine Mitarbeiter ihr Geld sammeln konnten, damit sie daraus etwas tun konnten. Dieser Karl Metz hatte ein sehr interessantes Familienleben. Ich weiß nicht, wie wir das heute empfinden würden. Ich lese euch mal einen Abschnitt vor, wie Elias das in seiner Selbstbiografie beschreibt. In seinem persönlichen wie in seinem Familienleben war stramme, von Gebet und Gottes Wort getragene Ordnung. Bis in sein Alter arbeitete er täglich 12 Stunden. Jahr aus, Jahr ein, stand Karl morgens um 5 Uhr auf, nahm erst ein kaltes Bad, betete für sich auf den Knien und arbeitete bis 7 Uhr. Dann kam das Frühstück mit der Familie und daran anschließend die gemeinsame Andacht mit Gebet auf den Knien. Ebenso wurde es abends gehalten. Nach dem Mittagessen las er ein kurzes Bibelwort und machte darüber einige praktische Bemerkungen. Seine Frau ergänzte ihn trefflich. Während er ein begeisterter Mann war, der immer eine offene Hand hatte und deshalb manchmal missbraucht wurde, war sie eine ruhige, abwägende Natur mit scharfem Blick. Sein Familienleben war musterhaft. Die Familie Karl Metz verband eine gewisse Vornehmheit mit großer Einfachheit. Es gab kein Gebiet im persönlichen und im Familienleben, das nicht unter der Zucht des Geistes Gottes stand. Auch die Tischgespräche waren immer fruchtbar. Einmal war ich mit einem amerikanischen Pastor zu Tisch geladen. Da kam die Rede auf das Rauchen. An diesem Punkt mal Stopp. Man darf nicht vergessen, dass um dieser Zeit das Rauchen echt weit verbreitet war. Also wenn man so Herrenfotografien sieht aus dieser Zeit, dann sieht man meistens, die haben irgendwas, was da vor sich hin qualmt. Wenn man alte Filme sieht, das ist ja ganz ähnlich. Also dass wir heute solche Nichtraucher, großen Nichtraucherbereiche haben, dass wir heute Büros haben, wo nicht geraucht wird, Pausenräume, wo nicht geraucht wird, ist alles andere als selbstverständlich. Selbst zu DDR-Zeiten war das ja noch ausgeprägt. Und das ist vielleicht auch eine späte Einsicht aus diesem christlichen Gedanken, der gleich folgt. Im Jahr 1848, als Metz in den ersten Reihen der Freiheitsmänner stand, fragte er sich einmal: Was heißt frei sein? Seine Antwort: Durch nichts mehr gebunden sein. Er und sein berühmter Freund Hecker waren leidenschaftliche Raucher. Als freie Männer gaben sie es auf und berechneten dann, dass in Deutschland jährlich eine bedeutende Flotte verraucht würde. Von da an war Herr Metz ein Feind des Rauchens. Seit jenem Mittag wurde ich nicht völlig ruhig, bis ich das Rauchen aufgab, schreibt Elias. Schon interessant, dieser Einblick, der eine große Strenge zeigt, eine große Selbstdisziplin, aber auch eine Verantwortung, aus der etwas erwachsen kann. Da entstehen Fabriken, die Seidenzwirn in alle Welt tragen. Dem Elias jedenfalls hat das stark beeindruckt. Er hat gesehen, dass das Christentum nicht nur etwas ist, was man vielleicht mal hören kann und Sonntag zum Gottesdienst aufnehmen kann, sondern dass das im eigenen Leben wirklich verwirklicht werden kann. Und dass es was taugt. Auch wenn es vielleicht manchmal streng ist, auch wenn es manchmal übertrieben scheint, weiß nicht. Es nützt etwas. Er schreibt weiter: Dass er es bemängelt hat, dass es zu seiner Zeit keinen gab, der ihn mal persönlich ansprach auf die Beziehung zu Jesus. Er schreibt: Ich habe es an meiner eigenen Person gründlich erfahren, dass man bei regelmäßigem Gebrauch der Gnadenmittel ein vor Gott erbärmlicher, selbstgerechter Mensch sein kann. Solange man Jesum nicht wahrhaft kennt, als persönlichen Heiland. Wenn ich in späteren Jahren oft der Meinung begegnete, Leute, die in die Kirche gehen, brauchen keine Evangelisation, so seufzte ich manchmal und dachte: Oh, wenn ihr wüsstet, wie selbstgerecht, wie blind, wie unrein und unbefriedigt viele eurer Kirchgänger sind, ihr würdet ganz anders reden. Und ich denke aber auch mit tiefem Schmerz an meine ersten 22 Jahre. In jener Zeit ist mir kein Mensch begegnet, der mir unter vier Augen den Heilsweg klar dargelegt, mit mir gebetet und mich aufgefordert hätte, mich dem Heiland zu übergeben. Ist das nicht ein Jammer? Meine man ja doch nicht, es sei getan mit dem Anpredigen. Nein, es ist damit nicht getan. Der größte Teil der Menschen bedarf persönlicher Seelsorge. Auch heute findet man noch an vielen Orten schreienden Mangel an Einzelseelsorge. Gott helfe in Gnaden, dass mehr erkannt werde und mehr am Gewissen brenne. Elias merkt, dass die Menschen, die in den Kirchen groß werden und aufwachsen, doch Mangel in sich tragen. Und diesen Mangel spürt er stark. Diesen Mangel spürt er zuerst bei sich stark. Und als er dann dieses Feuer erwacht, für Jesus zu sein und für Jesus zu leben und zu arbeiten, da spürt er ihn auch stark bei anderen. Ich denke, gerade in einer Zeit, in der die Welt im Umbruch ist, da sind viele Menschen verunsichert. Und so ein Menschenleben ist ja darauf gebaut, dass man eine bestimmte Richtung einschlägt und dann sagt: So sollte es gehen. Woher man auch immer die Impulse nimmt. Und dann entweder es gelingt einigermaßen, oder man erleidet Schiffbruch. Und viele Menschen erleiden Schiffbruch. Irgendwann Man, als Jugendlicher startet man voll durch, man ist froh und zufrieden und glücklich und will die Welt erobern und dann merkt man so, wenn man älter wird, es ist nicht so, wie ich dachte. Es funktioniert nicht so. Ich bin unglücklich. Menschen um mich herum sind auch schwierig. Es ist nicht toll, mein Leben. Ich glaube, dass auch heute es vielen Menschen so geht. Dass es eine große Unzufriedenheit gibt mit dem, wie das Leben eigentlich verlaufen sollte und mit dem, wie es eigentlich ist. Was könnte so ein Evangelist wie Elias dagegen setzen? Das Wort Gottes? Was bewirkt es in einem? Es sieht ja nur nicht so aus, als wenn dieser Mensch in den Menschen eine große tanzende Begeisterung hervorrufen könnte und sie einfach, wie soll ich sagen, in das Reich Gottes tanzen und feiern. Ich glaube, dass es eine viel größere Tat ist, wenn in das Leben eines Menschen eine Grundordnung Einzug hält, die das Leben in gute Bahnen lenkt, aus welchen wieder Freude, Friede, Glückseligkeit, Heilsgewissheit sprossen kann. Und dazu bedarf es Linien, die gezogen werden. Und diese Linien nimmt der Elias aus dem Evangelium. Jesus selbst ist diese Linie, die er den Menschen nahelegt, ans Herz legt, persönlich macht. Und diese Grundordnung hilft Menschen, weiterzuleben. Und dabei kommt es ja zu so einem Interessenkonflikt. Also stellt euch mal vor, ihr seid so einer, oh, es ist nicht so alles optimal, aber natürlich habt ihr euch durchgekämpft. Man hat ja seine Überzeugung, an denen hängt man doch fest. Man lässt doch nicht einfach seine Überzeugung. Und man ist davon so, so sicher, dass das auch so ist, dass man gegenhält, wenn jemand etwas anderes sagt. Dass man ja eine feindliche Stimmung bekommt, wenn jemand sagt, mein lieber Freund, der Weg führt nicht zum Himmel. Und bevor so ein Mensch eine bessere Bahn einschlägt, muss es zwangsläufig zu einem Zerbruch kommen. Es muss etwas kaputt gehen. Und dieses Kaputtgehen, das ist hier die Bekehrung, die gemeint ist. Und aus diesem Kaputtgehen heraus kann wieder ein Mensch heranwachsen, der in Gottes Ordnung den Menschen um sich herum zum Segen wird. Eine ganz andere Lebensordnung geschieht. Und stellt euch mal vor, wir in Weißenfels. Wir würden den Menschen in Weißenfels mitteilen, dass es für sie eine bessere Lebensordnung gibt. Wie viele Kinder sind groß geworden, sie kennen nichts anderes als Zank und Streit. Stellt euch vor, es käme eine Botschaft zu ihnen, die sagt, es gibt ein Leben ohne Zank und Streit. Ein Leben, wo du angenommen wirst, wo du nicht hin und her geschubst wirst, wo du Liebe erfährst. Könntet ihr euch vorstellen, wie diese Botschaft einschlagen würde, hier in Weißenfels, wenn sie denn ankommen würde, wenn sie denn in einer geeigneten Form transportiert werden könnte? Weil wer wünscht sich das nicht, dieses Leben in guten, geordneten Bahnen? Aber so leben Menschen weiter, geben ihre schlechten, zermürbenden Traditionen weiter an die Kinder und Enkel. Und die Welt wartet auf eine bessere Zeit, in der Menschen aufstehen, so wie Elias, die das erkennen und einen Draht zu ihnen finden. 1854 kündigt Elias bei dieser hochinteressanten Firma von Karl Metz und tritt ein in die Basler Mission. Die Basler Mission ist eine Missionsbewegung, die auch zu der Zeit eingesetzt hat, weil die Menschen überzeugt waren, voll Freude waren von dem Evangelium und gesagt haben, das muss in die Welt hinaus. Da fragt man sich natürlich, was hindert uns heute, in dieser Freude in die Welt hinauszugehen? So ein Fan einer großen Handyfirma hätte gar kein Problem, das neueste Handy dieser Art anzupreisen, allen Freunden zu erzählen, wie gut das ist und es selber zu kaufen für ein Schweinegeld und das dann rauszuholen und glückselig zu sein. Mit dem Evangelium fällt es uns auch deutlich schwerer. Woran liegt das? Ist es nicht mehr attraktiv? Ist es nicht mehr zugkräftig? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, dass wir in den Gemeinden, die es gibt in unserem Bundesland, in unserem Land, es verlernt haben, wieder genau hinzuhören und diese Lebenslinie klar, ernst und bewusst ausgeprägt zu folgen. Was wir pflegen, sind schon größtenteils Traditionen, die an sich nicht schlecht sind, aber die das Innere, die innere Bewegung so langsam zum Schweigen bringen. Menschen jedenfalls waren begeistert, das Evangelium rauszutragen. Und der Elias ging zur Mission. Da kam erstmal ein Studium. Nicht einfach fremde Sprachen lernen, er sollte nach Afrika gehen, wollte nach Afrika gehen, sondern er musste auch in der Bibel lernen. Er musste die Bibel studieren. Die kannte er ja schon ganz gut, aber die vielen, vielen Einzelheiten. Und das war eine Zeit, in der Elias, obwohl er als Kind schon immer mal kränklich war, besonders litt. Er hatte, ich glaube, das zweite Jahr hinter sich. Da kam so ein Burnout über ihn. Er konnte nicht mehr lernen. Es war wie eine Blockade. Er hatte Rückenschmerzen. Er konnte nichts mehr aufnehmen, er musste abbrechen und er war sehr unglücklich. Innerlich hat er sich zu Jesus zugewandt, aber der Körper wollte nicht so, wie sein Geist wollte. Über die Ursachen kann man nur mutmaßen. Sicherlich ist es ja eine Welt voller Spannungen gewesen, die auch dort ihren Ausdruck fanden. Aber es gab ja in der christlichen Bewegung auch Menschen, die mit Krankheiten umgehen konnten. So war zum Beispiel ein älterer Herr, der in Bad Böll lebte. Bad Boll war es. Wer kennt ihn? Damals weltbekannt, heute völlig vergessen. Der Herr Johann Christoph Blumhardt. Johann Christoph Blumhardt war Pfarrer in Möttlingen und hatte dort eine hochspannende Begegnung mit einer jüngeren Dame, die war enorm krank, geisteskrank, hatte, kann man schon sagen, so satanische Anflüge in ihren Äußerungen und er wusste als Pfarrer gar nicht, was er mit der machen sollte. Also das zu lesen, er hat es in einem Buch veröffentlicht, das kann ich auch zur Verfügung stellen, ist eine hochspannende Geschichte. Er kämpfte sich quasi durch, was soll ich jetzt mit der machen? Sie hatte eine Krankheit, die sie an den Rand des Todes brachte, in der sie sich selbst immer wieder aufbäumte, in der sie unflätige Worte schrie und fix und fertig war. Und der Blumhardt, der Pfarrer, hatte immer wieder auch dort die Autorität Gottes herausgestellt und über sie gebetet, sie gesegnet. Und nach vielen, vielen Hin und Her, ich glaube, der Pfarrer war selbst fix und fertig. wurde sie geheilt. Wie auch immer. Diese Aussage äußert sich darin, also diese Tatsache äußert sich darin in der Aussage von dieser gottlieben Dittus hieß sie, dass sie sagte, Jesus ist Sieger. Von da an ging es aufwärts mit ihr. Und dieser Pfarrer Blumhardt war ebenfalls enorm sozial eingestellt. Also das Christentum, das macht was mit den Menschen. Er gründete einen Kindergarten um die Zeit, 1830 rum. Nach dem Vorbild vom Oberlin aus dem Steintal, ich hatte mal vor Jahren mal eine Predigt über den gehalten, er hatte diese Not gesehen, die die Kinder haben, und hatte einen Kindergarten gegründet. Und diese Gottlieben war seine erste Kindergärtnerin. Später zog er nach Bad Boll und gründete dort ein Heilungs- und Seelsorgezentrum. Und unser kranker, fertiger Elias Schrenk geht nach Bad Boll. Wenn mir jemand helfen kann, dann doch der alte Pfarrer Blumhardt. Der hat doch Erfahrung damit. Er ging nach Bad Boll und was meint ihr, was passierte? Könnte man erwarten, ja. Nichts passierte. Half nicht. In Bad Boll kam er in hahnische Gemeinschaften hinein. Das waren so erweckliche Christen, die dort etwas Besonderes aus der Bibel aufgriffen und dann in ihr Leben brachten und sehr agil wirkten. Er mochte diese Menschen, besonders den Schulmeister Kolb. Der gab ihn als Abschiedswort mit. Brüder, sucht in den Weg zu kommen, den Gott für euch bestimmt hat. Dann werdet ihr glücklich sein. Sucht in den Weg zu kommen, den Gott für euch bestimmt hat. Dann werdet ihr glücklich sein. Na gut, Heilung gab es nicht, Erbauung ja. Also, er hatte früher schon mal diesen Drang gespürt, nach Männedorf zu gehen. Männedorf ist in der Schweiz und in Männedorf lebte Jungfrau Trudel. Sie hieß Dorothea und sie hatte ein schweres Leiden, das ihre Wirbelsäule verkrümmte und es war nicht schön, aber durch diese Krankheit hat diese Jungfrau Trudel aus Männedorf eine tiefe Erfahrung mit Gott gemacht und konnte diese Erfahrung anderen Menschen weitergeben und konnte auch für Heilung beten. Er ging dorthin und ich lese mal vor, das ist hochspannend. Also, jetzt gehst du. Gesagt, getan. Abends kam ich zum Abendessen in Männedorf an. Man aß Salat. Ich erklärte, ich darf keinen Salat essen. Magenprobleme. Jungfrau Trudel antwortete, im Minhus essen sie, er schadet nicht. Ich aß und er schadete mir nichts. Das war mein erster Eindruck in Männedorf. Am anderen Morgen nach dem Frühstück nahm sie mich ins Verhör und tat mir den Rost richtig herunter. Also, wie kann man sich das vorstellen? Sie tat mir den Rost richtig herunter. Naja, wenn ihr so einen Rost habt, so einen Grillrost, ne, dann ist ja dann bleibt immer was haften und das vor dem neuen Grillen wird man das entrosten. Das sind so die alten Dinge im Leben, die man dann so mal abbürsten muss, die man mal anfassen muss, die weg wollen, weil sie zum Leben nicht taugen. Also so richtig das Leben mal entrosten. Ich bekam Respekt vor ihrem scharfen Blick und vor ihrer Menschenkenntnis. Dann legte sie mir 3 Tage lang täglich einmal die Hände auf und betete über mir. Nach 3 Tagen war meine Spinalirritation und mein Kopfleiden so weit behoben, dass ich nach Basel zurückkehren und wieder angestrengt studieren konnte. Es war eine herrliche Gnadenheimsuchung. Von jenem unscheinbaren, buckligem, aber nach Natur und Geist reich begabten Weiblein ging Gottes Kraft aus. Eine sehr tiefe Erfahrung. Ich weiß nicht, wenn ihr krank seid und man ist so mittendrin in so einer Krankheit, denkt, oh, ist nicht schön. Man zweifelt an sich selber. Man denkt, hört das nie auf. Und man leidet. Und dann erfährt man diese Befreiung. Könnt ihr euch vorstellen, wie es unserem Elias ging? Er konnte sein Leben weiter entfalten. Dann ging er nach Heiden, ebenfalls in der Schweiz, zur Erholung. Dort sollte er sich weiter erholen, dass er gesundete. Aber so ganz ruhig wurde es nicht, denn es gab täglich Bibelstunden. Und das Interessante war, diese Bibelstunden fanden im Haus statt. Und der Kreis der Besucher wurde immer größer. Eigentlich waren es Evangelisationen, bloß den Namen kannte man damals noch nicht. Man nannte sie die täglichen Versammlungen. Und es ist doch interessant, wenn man Versammlungen hat und Wort des Herrn bringt und es spricht sich rum, da ist was Positives, was für mich ist. Da will ich hin, das will ich lernen, da will ich zuhören. Könnt ihr euch das vorstellen? So ist es passiert. Dort waren für ihn die erste Erfahrung von Evangelisation. Ein Jahr später ging er als Missionar an die Goldküste in Westafrika. Goldküste klingt schön. Er bekam wohl die Worte mit: Du sollst dort nicht sterben, du sollst das Evangelium verkündigen. Und diese Worte sagte man, weil tatsächlich sehr viele Leute starben. Das Klima war unmenschlich, für Europäer nicht zuträglich. Krankheiten lauerten überall. Menschen, die auf 3 Tage zuvor kerngesund waren, lagen im Grab. Höchst gefährlich. Er erzählte, es gibt zum Beispiel die Schwarzwasserkrankheit. Was denn das? Schwarzwasserkrankheit, also Schwarzwasser ist im Prinzip das Abflusswasser. Also höchst infizierend. Und diese Krankheit löst eine innere Sepsis aus, der man innerhalb eines Tages sterben kann. Er stand kurz davor, er hatte so einen Anflug dann bekam man noch schnell ein Brechmittel. Er war mehrfach kurz vorm Tode dort. Er war fast immer krank, hatte eigentlich keine schöne Zeit dort. Dann mit Missionieren war es auch nicht so, er musste Buchhaltung machen, viel Buchhaltung. Also man stellt sich Missionieren anders vor, schöner. Und trotzdem war es für den Elias eine wichtige Zeit. Man könnte viel darüber erzählen, ich möchte das abkürzen, weil das nicht ganz so wichtig für unser Verständnis ist. Jedenfalls musste er wieder nach Europa, um wieder einigermaßen gesund zu werden und hatte einen Englandaufenthalt, 1864 bis 65, ein Jahr. Dort begegnete er Moody, den großen Evangelisten, und Spurgeon. Auch Namen, die eigentlich in der christlichen Welt doch bekannt sind. Das waren Menschen, die wirklich sehr inspirierend waren. 1866 heiratete er eine Pfarrerstochter. Naja, man sagt es vernünftiger, heirate mal. Und dann ging er nochmal runter an die Goldküste. Aber so lange ging das auch nicht. Dann kam er wieder zurück. Wurde 1875 Reiseprediger der Basler Mission in Hessen und Thüringen. Ist also dann quer durch Deutschland gereist. Er besuchte in England den Gründer der Heilsarmee. Also da waren viele Dinge im Keimen gewesen in dieser Zeit, von denen wir heute noch leben, von denen wir heute zehren. Hochspannend. Und 1879 sieben Jahre lang Prediger für die Evangelische Gesellschaft des Kantons Bern. Und es war eine hochspannende Zeit, eine Erweckungs- und Heiligungsbewegung. Es wurden Versammlungen geführt. Er sagte, solche Evangelisationen, die müssen mindestens eine Woche gehen. Am besten 14 Tage. Menschen müssen mit dem Evangelium ständig konfrontiert werden, damit sich ihr Herz öffnet. Ich meine, sie kommen ja freiwillig. Sie wollen ja lernen. Sie wollen ja diese neue Ordnung in sich aufnehmen. Sie wollen erstmal einen Überblick bekommen, worum geht es denn? Wäre das was für mich, diese Abwägung? Um dann zu sagen zu können, ja, das ist was für mein Leben. Sie hatten Häuser gebaut, Versammlungshäuser. Die Evangelisation waren ähnlich wie die von Moody. Es gab Nachversammlungen. Es gab Bekehrung, es wurde zur Bekehrung aufgerufen. Franz Eugen Schlachter, manche kennen ihn vielleicht, der hat eine Bibelübersetzung gemacht, die auch in evangelikalen Kreisen sehr beliebt ist. Das war sein Schüler, sein Mitarbeiter. Der hat ihn unter sich gehabt. Der Schlachter war sowieso ein verrückter Typ. Der hat bis nachts um vier gearbeitet. Der hatte, glaube ich, keinen Schlaf gebraucht. Hat eine gigantische Arbeit geleistet. Ist aber auch zeitig gestorben. Das ist Vor- und Nachteile. Und diese Evangelisations- und Heiligungsbewegung ist auch eine Gemeinschaftsbewegung gewesen. Ich glaube, wir können uns das nicht lebendig genug vorstellen. Ich wüsste nicht, wo es hier in unserer Umgebung in der Richtung so eine innere Aufgewühltheit und Begeisterung zu finden ist. Es ist so, als wenn wir zurzeit irgendwie im Dornröschenschlaf sind und warten, bis uns jemand wach küsst. Mal sehen. Damals, die Leute, die waren wach. Die Versammlungen waren zum Teil mit über 1000 Leuten besucht. Sie wollten das Evangelium hören. Und 1888 fand in Sachsen-Anhalt eigentlich in Gnadau, wenn man von Halle nach Magdeburg fährt, kommt man an einem Ort vorbei, kurz vor Magdeburg, der heißt Gnadau, eine Pfingstkonferenz statt. Unser Elias Schrenk war dort mitführend tätig. Gnadau wurde übrigens im 18. Jahrhundert, 1767, von der Herrnhuter Brüdergemeinde gegründet. Also die kamen aus der Zittauer Ecke. Und weil sie das Evangelium so toll fanden, dass es in alle Welt raus musste, man explodiert quasi vor Freude, hat man auch es bis Gnadau gefunden und hat dort auf karger Landschaft eine Stätte gebaut aus dem Nichts. Und dort haben sie, ich glaube, auch eine Mädchenschule oder eine Schule gebaut. Und so ein Ort ist dann bestimmt dazu, dass weitere Großes geschieht. Es war eine Pfingstkonferenz gewesen und es waren versammelt viele Menschen, die aus solchen Gemeinschaftsbewegungen kamen und haben sich zusammengefunden und haben Christsein gelebt und buchstabiert. Daraus bildete sich der Gnadauer Verband. Wer kennt ihn? In den evangelischen Kreisen sehr, sehr groß gewesen. Unsere Gemeinschaftsleute entspringen ja diesem Verband. Und dieser Verband hat sich auch mit der 20 Jahre später aufkommenden Pfingstbewegung 1905, 1910 mit der Pfingstbewegung auseinandersetzen müssen. Die Gemeinschaftsbewegung selber war hochlebendig, hochmissionarisch. Unser Liedgut, welches unsere Eltern und Großeltern gesungen haben, entspringt aus diesen Quellen. Es sind größtenteils Lieder, unten liegen noch alte Liederbücher zum Verschenken, größtenteils Lieder, die den Menschen ansprechen, die den Menschen auffordern, die eine Konfrontation bringen. Ja, das ist unglaublich, was das bewirkt hat. Heute haben wir eher andere Lieder, mehr Lieder, die Gott anbeten, die ihn verherrlichen, die erzählen von Gott. Aber diese Lieder waren oft auf das Gegenüber ausgerichtet. Irgendwann hat man in den 70er, 80er, 90er Jahren dann genug davon gehabt. Unsere Gemeinde hier vor Ort hatte ja selbst Evangelisation gehabt, jedes Jahr. Aber es war nicht mehr das, was es mal war. Unser Bruder Wilhelm Landgraf, der Gemeindeleiter, klagte ganz gerne, warum es so lahm war. Man kann geistliches Leben nicht an den Haaren herbeiziehen. Wenn Zeiten sich ändern, dann müssen Antworten für diese Zeit gefunden werden. Man kann nicht alte Zeiten eins zu eins übersetzen. Und dieses Finden, was in die Zeit passt, dazu möge uns Gott helfen. Jedenfalls, diese Gemeinschaft ist sehr groß geworden. Und dann kam die Auseinandersetzung mit der Pfingstbewegung. Der Elias war enorm rege, enorm offen, was andere Gruppierungen ausmachte. Er hatte keine Vorurteile. Er war bei der Heilsarmee, er war bei den Katholiken, er war überall. Und so setzte er sich auch in Kassel, um 1906 war das, glaube ich, in eine Pfingstkonferenz der Pfingstbewegung mitten hinein und ließ es auf sich wirken. Und dann verfasste er für die Gnadauer Konferenz ein Schreiben über diese Pfingstbewegung. Ich habe es gelesen, es ist sehr differenziert, sehr feinfühlig, seelsorgerlich, aber auch klar akzentuiert. Er grenzt sich ein Stück ab. Diese Gnadauer Konferenz, dieser Gnadauer Verband hat sich ja von der Pfingstbewegung deutlich abgegrenzt. Und das auch nicht ohne Grund. Wer da mehr wissen möchte, wird dort fündig und es ist spannend, es zu lesen, wie er das tut. Er wurde jedenfalls älter, indem er hin und her reiste, Evangelisationen hielt, Menschen zum Glauben an Jesus ermunterte und natürlich auch noch Kontakt mit seiner Familie hatte. Das ist also ganz nebenläufig, hatte mehr als 10 Kinder. Diese Kinder mochten den Vater schon sehr, glaube ich. Er hatte ein ganz gutes Verhältnis zu ihnen. Und ein Kind beschreibt den Vater so. Wie schlicht war der äußere Rahmen von Schrenks Versammlungen, wie er stets seine Evangelisation nannte. Wir brauchen jetzt mal so ein älteres Foto hier. Ja, das ist gut. Wenn seine ehrwürdige Gestalt mit dem ernsten männlichen Antlitz auf die Kanzel oder das Podium trat und er so feierlich mit dem Kanzelgruß begann. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Dann spürte jeder, dass es sich hier nicht um Sensation handelte, sondern dass dieser Mann sich anschickte, seine Hörer im Namen seines Gottes anzureden. Es herrschte deshalb in den größten Menschenversammlungen oft eine ergreifende Stille, die allerdings auch die Frucht vorbereitenden Gebets war. Er verschmähte alles geistreich sein wollen. Der schwäbische Dialekt, der zwar nicht sehr ausgeprägt, aber vernehmlich mitklang, mag besonders die nordischen Hörer noch mehr von dem Gedanken abgebracht haben, als ob es sich hier um eine glänzende Vortragsweise handle. Ein durchaus nicht unkritischer Theologe von Ruf schrieb einmal in einer theologischen Zeitschrift über ihn: Nichts in seiner Rede ist Blume, Floskel, Füllsel, Ausschmückung, Beiwerk, Phrase, sondern alles hat Kraft und Inhalt. Die Rede ist kernig, gedrungen, markig. Elias hat die geistliche Welt in Deutschland entschieden mitgeprägt. Wenn wir seinen Namen vergessen haben, ist das nicht schlimm, aber er hat Fundament gelegt. Er hat eine große Erfahrung eingebracht, auch bei aller Begeisterung nicht zu engstirnig zu werden. Und obwohl er dieses evangelische Christentum wirklich ausgekostet und ausgelebt hat, es nicht das Alleinige zu betrachten, sondern ein großes Herz zu haben. Dass er die Menschen nicht über einen Kamm scherte, sondern so ein Evangelium, so eine Bekehrung nach Schema F, sondern jeden persönlich wahrnahm als Mensch. Sein persönliches Schicksal lernte als seine lange Zeit als Seelsorger und für jeden persönlich auch einen Weg sah in Gottes gutem Reich. So gibt er zum Beispiel einen Hinweis mit für das Alte Testament. Er schreibt: Gräme dich vorerst nicht über das Alte Testament. Halte das Neue von ganzem Herzen fest, dann hast du auch das Alte. Hat der Heiland selbst ganz im Alten Testament gelebt und gewurzelt und beruft er sich immer wieder darauf, so kann ich es nicht fassen, wenn man mit dem Alten Testament umgeht wie mit Makulatur. Und zu seiner Zeit gab es eine Bewegung, die sehr liberal war, ja kritisch auch der Bibel gegenüber. Man wollte wahrhaft sein, man wollte das, was man für Wahrheit erkannte, auch in der Bibel so sehen. Und so gab es diese liberale Theologie, die ganz stark war. Einmal bot ihm ein Mensch sogar eine große Summe Geld an für seine Mission, wenn er denn nicht den Gottessohn verkündigen würde. Menschensohn würde doch ausreichen. Also schon spannend, so eine Diskussion. Seine Meinung ist, die ich sehr teile: Stehe still vor jedem biblischen Begriff. Lasse ihn als Gottes Wort und göttliche Realität auf dich wirken. Beuge dich darunter und du wirst Segen haben. Seine Krankheiten haben ihn nicht davon abgehalten, alt zu werden. Zumindest älter als der Herr Schlachter. Aber die Zeit kam, da ging es zu Ende. Im Jahre 1913 ist Elias Schreng gestorben. Doch selbst in seinem Todesjahr ist er noch nach Halle an der Saale gereist, hat dort auf der großen Jugendmissionskonferenz der Studenten gesprochen über den ewigen Hohenpriester, hat dort Spuren hinterlassen, in Halle an der Saale. Und dann wurde seine Krankheit sehr schlimm. Er hatte sehr gelitten, sehr viel Schmerzen gehabt. Die Medizin war damals noch nicht so weit, dass man Linderung verschaffen konnte. Und er schreibt: Das ist kein Glaube, der nicht durch Leiden bewährt ist. Elias hatte den Eindruck, dass der Meister jetzt noch den letzten Strich zur Vollendung machen wollte. Einmal sagte er: Nach einem tatenreichen Leben ist das nun noch die größte Tat, zu leiden. Und es gibt kaum eine Krankheit, wo man seine Ohnmacht so fühlt wie bei dieser. Man hat den Eindruck, dass man jeden Tag gepflegt wird, damit man am nächsten Tage wieder leiden kann. So starb er bei Bielefeld und hinterließ ein großes Vermächtnis. Schön, dass ihr mit hineingekommen seid in sein Leben. Lasst es einfach wirken, dass es in uns ein Stückchen Frucht bringen mag. Ich möchte mit uns beten. Unser lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns Menschen des Glaubens schenkst, von denen wir lernen können, dessen Leben wir lesen können und die uns inspirieren können, auch für unsere Zeit heute. Danke für den Elias Schrenk, für sein Leben, für sein Wirken, für sein Reden und Tun. Danke, dass wir auch in den Ausläufern dieser großen Gemeinschaftsbewegung auch leben dürfen. Und doch möchte ich dich bitten, dass du auch in unserer Zeit, die ebenfalls wieder von Unsicherheit, von Not, von Kriegen, aber auch von Fortschritt geprägt ist, dass du Menschen bereit machst, mit Jesus in ihrem Herzen doch die guten Pfade zum Reich Gottes zu finden und mit Menschen zu gehen. Ich möchte dich bitten für unser Weißenfels, dass du es möglichst machst, dass wir selber aufmerksam sind für das, was du uns sagen möchtest, auf welchem Weg du uns führen möchtest und dass du selbst auch hier ein Wachwerden schenkst, eine Jesusbewegung schenkst, die diese Stadt erneuert. Danke auch für das Wissen, dass es möglich ist und dass du in deiner großen Liebe, mit der du diese Welt geliebt hast, an vielen Orten, in vielen Ländern, dass du Menschen ergreifst und sie zu diesem Jesus-Evangelium führen möchtest. Amen.